Einen recht schönen guten Morgen. Wir wollen uns heute mit der Wegweisung Gottes beschäftigen. Wenn man so die letzten Tage die Nachrichten gehört oder gesehen hat, dann kommt man wirklich auch zu dem Punkt, wo man sagt, Herr, was sollen wir tun? Bei den Kriegen, bei den Schwierigkeiten soll der Bundestag darüber entscheiden, ob wir Waffen liefern oder nicht. Beginnen wir einen Krieg mit dem Islamischen Staat? Das sind alles so Fragen, wo man eigentlich auch eine Wegweisung bräuchte. Und sicherlich gibt es in den Regierungen viele Menschen, die auch einen Bezug zu Gott haben und nach Gottes Willen fragen. Aber ist es nicht vielleicht mal wirklich besser, zu Gott auch selbst hinzugehen, um ihn mal zu fragen, was steht eigentlich an? Was ist hier in diesem Fall richtig? Wo kannst du uns Wegweisung geben? Das kennen wir in dem großen Stil, aber für uns ganz persönlich. Der Mensch sucht ja auch für sich nach Wegweisung. Nach jemandem, der ihm sagt, wo es lang geht, was richtig ist, was gut tut. Eine ganze Industrie, in Anführungszeichen, lebt davon. All diejenigen, die mit Esoterik und Hellsehen und Wahrsagen zu tun haben, machen einen enormen Umsatz. Und manchmal scheint es auch so, dass das stimmt, was sie sagen. Ja, also die Horoskope sind ja so ausgelegt, dass sie in den meisten Fällen zutreffen. So allgemein sind sie. Aber ist das Wegweisung? Dann wird gesagt, zum Beispiel, die Kinder, die in dem Monat geboren sind, leben länger. Sternzeichen und so weiter. Dass wenn jemand zum Beispiel in den Monaten September bis Dezember geboren wird oder auch noch Januar, lebt statistisch gesehen 9 Monate länger. Das braucht man keine Sternbildung und keine Sternkonstellation. Das ist so, weil einfach durch den Sonnenschein im Sommer das Vitamin D stärker gebildet wird und das wird auch in der Nabelschnur von den kleinen Kindern dann eben auch nachgewiesen. Also es ist nicht eine esoterische Hellseherei, sondern ein wissenschaftlicher Beweis, aber es geht nur um 9 Monate und ist statistisch zu sehen, das heißt, es hat kaum eine Bedeutung. Aber die Menschen heute sind bereit, 18 bis 25 Milliarden Euro auszugeben, um einfach im esoterischen Bereich Wegweisungen zu bekommen durch Hellseherei und durch Horoskope oder sonstige Dinge. Und das Internet hat die Sache noch verstärkt. Die Zukunftsforscher haben errechnet, dass das sogar bis zum Jahre 2020 bis zu 35 Milliarden, nicht Millionen, Milliarden ausgegeben wird, um eben von irgendwoher Wegweisung zu bekommen. Es muss ein System drin sein, dass man sagt, ich möchte Wegweisung, aber bloß nicht von dem, der mich geschaffen hat, der mein Leben bestimmt, der das Ziel meines Lebens kennt, Gott. David hat das etwas anders gesehen. David ist hingegangen und hat in seinem Leben erfahren, dass Gott Wegweisung gibt, allgemein und konkret. Und man nicht zu Menschen gehen muss, was die Bibel auch verbietet, die als Wahrsager oder Hellseher tätig sind. Weil bei Gott und durch sein Wort werden wir geführt und erwarten Weisung und bekommen sie auch und erhalten sie auch. Und ich möchte uns mal den Psalm 86 lesen. Ein Gebet Davids. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Erfreue die Seele deines Knechtes, der nach dir, Herr, verlangt mich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du wolltest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich lebe in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre deinen Namen ewiglich. Denn deine Güte ist groß. Gegen mich, du hast mich errettet aus der Tiefe des Todes. Gott, es erheben sich die Stolzen gegen mich und eine Rotte von Gewalttätern trachtet mir nach dem Leben und haben dich nicht vor Augen. Du aber, Herr Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, stärke deinen Knecht mit deiner Kraft und hilf dem Sohn deiner Magd. Tu ein Zeichen an mir, dass du es gut mit mir meinst, dass es sehen, die mich hassen und sich schämen, weil du mir beistehst, Herr, und mich tröstest. In diesem Psalm, der auch ein Ausdruck ist dessen, was David mit Gott selbst erlebt hat, wo er Bewahrung und Führung erlebt hat, wird uns einfach deutlich, worum es dafür dann auch geht. Es geht ihm darum, Gott zu danken, Vers 12, und zu wissen, dass Gott ihm beisteht, Vers 17, und ihn tröstet. Alles diese Dinge, die einfach dazugehören, wenn wir von der Wegweisung Gottes sprechen. Wenn unser Ohr sich einfach auf Gott konzentriert und sagt, Herr, ich möchte hören, was du zu mir sagst, was für dich wichtig ist in meinem Leben. Hilf du mir dabei. Und man kann sagen, dass dieser Abschnitt oder dieser Vers 11 drei Aspekte in sich trägt. Einmal den Weg zu zeigen, gezeigt zu bekommen, in der Wahrheit zu leben und mit ganzem Herzen den Namen Gottes fürchten. Das hat etwas mit der Wegweisung Gottes zu tun. Und David sieht hier nicht nur ein Schild, das in eine bestimmte Richtung zeigt. Wörtlich muss es hier eigentlich heißen, Herr, lehre mich den Weg, nicht weise mir den Weg, sondern lehre mich den Weg. Es geht nicht nur darum, das Ziel zu erkennen, die Himmelsrichtung, es geht darum, den richtigen Weg zu gehen. Wenn man Gott nachfolgen will, ist es wichtig, sich über das Ziel und den Weg einig zu sein. Und dafür gibt hier nun die geistliche Erfahrung weiter, dass Gott selbst uns auf diesem Weg lehren will. Es ist ein Lernen. Es ist nicht nur ein Schild, das sagt diese Richtung, sondern es ist ein Mithineinnehmen in das Leben hinein, dass wir von Gott geleitet werden, dass wir einen ständigen Kontakt zu Gott haben. Im Psalm 32, Vers 8 heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wir können mit den Augen unwahrscheinlich viel tun. Wir sehen uns an, wir können uns damit verständigen, ohne was zu sagen. Ja, also das sagen meine Kinder immer so ein bisschen, dass wenn ich so einen bestimmten Augenausdruck habe, ne, dann sollte man sich etwas zurückhalten. Jedenfalls früher, heute nicht mehr so sehr. Ja. Der Martin wusste ganz genau, sagt er, wenn beim Papa die Nasenflügel weiß werden, dann solltest du das Weiße weiter suchen. Aber ich kann euch beruhigen, die werden ganz selten weiß. Bin nicht so wie im Charakter, dass die so weiß werden. Aber es kann ja immer vorkommen. Jedenfalls, wir sehen etwas, wir beobachten etwas. Mit den Augen zu leiten, ist eigentlich ganz wichtig. Und mit den Augen zu leiten, das bedeutet, Gott zu kennen. Sein Wort zu kennen. Eben den richtigen Weg zu gehen. Gottes Wort ist unser Maßstab. Kein vom Himmel gefallenes Buch, sondern wo Gott Menschen inspiriert hat und geleitet hat, seine Gedanken wiederzugeben, im Alten wie im Neuen Testament. Wo er den Menschen einfach sein Denken, seine Liebe, sein Handeln offenbart hat. Und es ist einfach wichtig deswegen, dass wir diesem Wort uns immer wieder öffnen. Dass wir es für eine Gewohnheit für uns machen, täglich einfach in diesem Wort Gottes auch zu leben und es zu lesen. Dass wir einfach daran denken, Gott möchte uns dadurch führen, einen Maßstab in unserem Leben setzen. Und da, wo ich dieses Wort Gottes in mich aufnehme, da prägt es mich auch, so wie alles andere mich auch prägt. Der zweite Aspekt ist das Gebet. Dass ich in einer Verbindung zu Gott stehe, dass ich sein Wort zu mir sprechen lasse. In der Fachsprache nennen wir das oft mal drüber nachdenken oder meditieren. Aber es ist doch so, wenn ich Gottes Wort lese, jedenfalls mir geht es so, dann spricht Gott zu mir. Und manchmal stärker, als mir lieb ist. Manch einer hat schon mal beim Lesen der Bibel die Bibel wieder zugemacht. Ein Kutscher in Berlin hat mal gesagt, nee, als man ihm sagte, ob er eine Bibel geschenkt bekommen haben möchte, sagt er, nee, das will ich nicht. Ich sage, warum denn nicht? Ja, da muss ich mich ändern. Der hat das voll erkannt. Wenn wir Gottes Wort lesen und im Gebet mit Gott verbunden sind, spricht Gott zu uns. Gibt er uns Wegweisung. Leitet er uns. Lernt uns an. Lehrt uns den Weg, den wir gehen sollen. Und das dritte ist halt eben die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Sie fängt da an, dass ich Jesus in mein Leben aufnehme und dann die Macht bekomme, Gottes Kind zu werden, wenn ich an seinen Namen glaube. An Gottes Namen zu glauben, bedeutet, ich bekomme die Macht, Gottes Kind zu werden und habe Gemeinschaft mit ihm. Und nicht nur mit ihm, sondern auch untereinander. In 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das stiftet Gemeinschaft. Das gehört mit zur Wegweisung. Das gehört mit, dass Gott uns lehrt, den Weg zu gehen, den er mit uns gehen möchte. Dass ich einfach Gemeinschaft mit ihm habe und auch untereinander. Und deswegen ist es so wichtig, was auch im Hebräerbrief steht, dass wir die Veranstaltungen unserer Gemeinden nicht versäumen sollen. Dass wir bewusst auch diese Veranstaltungen, die Gottesdienste und sonstige Treffen, die Hauskreise, einfach auch besuche, um Gemeinschaft zu haben. Denn das dient eigentlich auch dazu, dass wir Gottes Willen erkennen. Die Korrektur durch sein Wort, die Anleitung durch sein Wort, die Bestätigung und Korrektur im Gebet in der Verbindung zu Gott, sowie auch einfach die Ermutigung, die wir in den Kreisen, im Gottesdienst, in den Hauskreisen, in den anderen Veranstaltungen, Frauenkreis, Seniorenkreis und so weiter haben, gehören alle mit dazu und sprechen etwas von dieser Gemeinschaft. die wichtig ist. Paulus erwähnt des Öfteren den Begriff der Koinonia, der Gemeinschaft, wo ich Anteil an mir selbst gebe und Anteil an anderen nehme. Und das macht Gemeinde eigentlich aus. Also Sonntagmorgen ist wichtig, das gehört auch mit dazu. Aber wo man sich wirklich kennenlernt, ist doch im kleineren Kreis, zum Beispiel eines Hauskreises, wo man auch die Dinge sagen kann, die einen gerade bewegen, wo man sich darüber freut, aber wo man auch vielleicht Ängste hat und Probleme hat, was man so am Sonntagmorgen vielleicht nicht sagen würde. Und deswegen sind so kleine Gemeinschaften wichtig. Es ist auch bezeichnend, dass immer dann, wenn in der Kirchengeschichte, wenn man so 2000 Jahre zurückgeht und sieht, wo erweckliche Situationen aufgebrochen sind, dann hat das immer mit diesen kleineren Zirkeln zu tun. Von Jerusalem angefangen, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Luther gehörte zu einem solchen Hauskreis, der hieß Brüder des gemeinsamen Lebens. Da hat er zu Jesus gefunden. Die haben ihm dann gezeigt, dass er eine Wiedergeburt braucht, dass er eine persönliche Beziehung zu Gott braucht. Und das hat auch mit seiner Theologie und sein Handeln bestimmt. Und im Pietismus war es Spener und Franke, die gesagt haben, lasst uns in den Häusern treffen und Gottes Wort lesen. Und immer da, wo Menschen sich Gott zugewandt haben, Wegweisung von ihm gesucht haben, hat es damit zu tun, dass sie sich in kleineren Bereichen getroffen haben und dort sich gegenseitig ermutigt haben. Wegweisung durch Gott und durch die Geschwister. Eben Gemeinschaft erleben im Gottesdienst, in Gemeindeveranstaltungen, in den Hauskreisen. Und der zweite Aspekt ist dann, in der Wahrheit zu leben. Wahrheit ist ja nicht nur das Gegenteil von Lüge. Die Bedeutung geht viel weiter. Sie hat zu tun mit Treue, mit Stabilität, mit Realität, mit Glaubwürdigkeit. Lehre mich deinen Weg, so dichtet David, damit ich lebe in deiner Wahrheit. Und Wahrheit ist ein enger Begriff, der zu Treue gehört. Man könnte auch übersetzen, dass ich lebe in deiner Treue. Ein gemeinsames Leben ohne Treue ist nicht machbar. Das Wort Vertrauen hängt damit auch zusammen. Und ist eigentlich die Basis des Zusammenlebens. Ist auch die Basis eigentlich der Gemeinschaft zwischen uns und Gott und auch untereinander. In der Wahrheit miteinander zu reden, im Vertrauen miteinander zu reden, einander auch treu zu sein. Und die Treue ist die Basis der Liebe und der Garant für eine gute Beziehung. Hier spricht der Psalmist David die Bundestreue Gottes an. Gott hat sich festgelegt. Im Bund mit Noah, dass er so eine Sintflut nicht wieder auf diese Erde kommen lassen will. Im Bund mit Abraham, dass er ihn zum Vater des Volkes Israel machen wird. Im Bund mit David, indem er sein Königreich bestätigt und mit uns den neuen Bund in Jesus Christus. Und da hat Gott sich festgelegt und hat gesagt, wenn du etwas wissen willst, was die Zukunft bringt, wenn du etwas verstehen möchtest, wie ich dein Leben führe, dann halte dich an meine Verheißungen. Dann denk daran, dass auch wenn du Kriegsgeschrei hörst und sonstige Dinge, die uns immer wieder auch an die Offenbarung erinnern, das ist auch ganz natürlich so, dass wir dann einfach auch wissen dürfen, Gott hat diese Geschichte und unsere Menschheit in seiner Hand. Und er führt es zu einem Guten aus. Zu einer Gemeinschaft mit ihm, zu einem neuen Jerusalem, zu einer ewigen Gemeinschaft mit ihm. Die Wahrheit, die Treue, die hat auch etwas mit Realität zu tun. dass man sich nichts vormacht, dass man in der Wahrheit miteinander umgeht, dass man auch den anderen versteht, mal sich in seine Situation hineinversetzt. Ein Missionsleiter einer größeren Missionsgesellschaft, der sehr viele Visionen hatte, aber nicht immer so das Feingefühl für seine Mitarbeiter, der feierte seinen 60. Geburtstag und dann hat ein Mitarbeiter ihm Mokassins geschenkt. Das war natürlich etwas ungewöhnlich, ne? Er sagte ihm dann nur, damit du mal lernst, in den Schuhen von anderen zu gehen. Das war so ein netter Hinweis darauf, nicht nur eben deine eigenen Visionen und Vorstellungen, sondern denk auch mal daran, wie sich andere Mitarbeiter eigentlich fühlen, wie es ihnen geht, was sie empfinden, wo ihre Nöte sind. Geh mal in den Schuhen von anderen. Die Wahrnehmung. Nehme ich meinen Nächsten noch wahr? Und kann ich auch seine Position verstehen? Der Pfarrer Oberlin aus dem Elsass im letzten Jahrhundert hatte ein Bild bei sich hängen, das er sehr gerne dann verwandt hat, wenn er mit Leuten sprach, die heiraten wollten. Und dann hat er auch so ein genanntes Traugespräch mit ihnen geführt und auch auf die Wichtigkeit der Ehe hingewiesen, auf die Treue. Und auch auf die Geduld und die Langmut, die man dabei haben muss. Und dass man eben Rücksicht nehmen muss, auch auf das Denken des Partners. Und mittendrin fragt er dann, schaut euch mal das Bild an, das war ein Frauengemälde. Schaut mal, wen, und die setzt euch mal bitte etwas weiter auseinander. Und wen schaut die Frau an? Dann sagt der Mann, mich. Dann sagt die Frau, nee, mich. Nee, sagt der Mann, mich. Ja, es gibt eine Maltechnik, die das zustande bringt, dass egal aus welchem Blickwinkel ich das Bild sehe, die Person mich immer ansieht. Beide haben recht. Aber hier kann man schon mal ein Stück lernen, auf den anderen zu hören und zu sehen, wie siehst du denn die Dinge? Um einfach Verständnis füreinander zu haben. Wir müssen hingehen und darauf achten, wenn wir von Gott Wegweisung haben wollen, dass wir das einfach in der Form tun, dass wir eben auf ihn hören, auf sein Wort, in Verbindung sind mit ihm im Gebet, aber auch untereinander diese Gemeinschaft haben. Das gehört mit zur Wegweisung, die Gott uns eigentlich gibt, dass wir darauf achten. Lehre mich deinen Weg. Lehre mich, dich kennenzulernen, deinen Weg zu erkennen, miteinander auch auszukommen, umzugehen und gemeinsam einfach Gottes Ziel für unser Leben zu finden. In der Verschiedenartigkeit ergänzen wir uns auch. Da kommt es drauf an, dass wir in der Hilfe mit Gott dann merken, hier möchte er uns begleiten und führen und uns zu einem Ziel führen. Und das ist ein Lernprozess. Der dritte Aspekt ist, von ganzem Herzen den Namen Gottes zu fürchten. Furcht hat nicht immer und gerade in diesem Bezug mit Angst zu tun. Das Fürchten, von dem David hier spricht, ist keine Angst vor Gott, sondern eher ein Respekt, eine Anerkennung, eine Zustimmung dessen, dass ich Gott gegenüber entgegenbringe. Er möchte mir den Weg zeigen. Er möchte mir die Wahrheit geben. Und es ist meine Anerkennung, dass Gott mich geschaffen hat, dass er mein Leben geplant hat, dass er mir meine Schuld vergeben hat, dass er mich liebt Und dass ich einfach in dieser Dankbarkeit Gott die Ehre gebe. Von ganzem Herzen den Namen Gottes fürchten, heißt ihm eigentlich Gott die Ehre zu geben. Das tun wir am Sonntagmorgen, indem wir miteinander in den Liedern, in unseren Gebeten Gott die Ehre geben. Das tun wir in unserer persönlichen, stillen Zeit, wenn wir Gott danken und ihn loben und preisen. Und wenn wir Wegweisung Gottes haben wollen, wenn wir wissen wollen, Herr, was soll ich in dieser Situation tun, im Großen wie im Kleinen, dann ist es das die Grundlage. Ich anerkenne Gott. Ich danke ihm. Und das ist ja auch, was David sagt, nachdem er sagt, dass der Herr ihn einfach führt und leitet. Das Erste, was er sagt, er dankt ihm. Und das ist im Grunde die Antwort, was es heißt, von ganzem Herzen den Namen Gottes fürchten. Ihm zu danken. Für was, Vers 17? Dafür, dass er mich tröstet, dass er meiner erbarmt, dass er mich kennt und dass er mich führen will. Dankbarkeit führt zu Zuversicht. Und nicht umsonst schreibt Paulus zum Beispiel in Philipper 4, Vers 6, sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Die Danksagung ist ein Schlüssel, so ähnlich wie die Vergebung. Wenn ich vergeben bekommen habe und auch selbst vergebe, dann erleichtert das mein Leben. Wenn ich Dank sage, dann erleichtert das auch mein Leben. Dann ist es eine Ehrung Gottes. Und das wird mir wieder dann auch zum Segen. Es gehört zum Anstand, dass man Danke sagt. Wir haben ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen, über die Dankbarkeit, wie wichtig das ist. Und es gehört mit in diese Beziehung hinein, in diese Treue, in diese Wahrheit, in diese Verpflichtung einander. Gott ist treu und er sucht unsere Treue. Gott steht zu seinen Verheißungen und er möchte, dass wir diese Verheißungen dann auch annehmen. Gott sucht die Gemeinschaft mit uns, um uns zu lehren, um uns den Weg zu lehren, den wir gehen sollen. Das ist nicht nur ein Schild, diese Richtung, sondern es ist eine ganze Bewegung. Das ist ein ständiges Lernen an der Seite Gottes. Zu dem Ziel hin, dass wir einfach Gott dankbar sind und ihn ehren und ihn loben und preisen. Den Weg möchte uns Gott zeigen. Wir sollen in der Wahrheit leben und von ganzem Herzen den Namen Gottes fürchten. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und uns führen willst. Dass du weißt, was wir brauchen an Wegweisung, an Stärke, an Hilfe. Und wir danken dir, dass du uns das geben willst. Segne uns darin, Herr, wenn wir dir nachfolgen wollen, dass du uns lehrst, deinen Weg zu gehen. Dass du uns lehrst, Gemeinschaft mit dir und untereinander zu haben. Und dass du uns lehrst auch, dir in richtiger Weise dankbar zu sein und dich zu ehren. Amen.